Ich möchte uns ein paar Verse noch lesen, bevor ich die heutige Geschichte erzähle aus Epheser 2, die Verse 4 bis 10. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet worden. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus. Denn aus Gnade seid ihr gerettet worden durch den Glauben, und das nicht aus euch, sondern Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Ich möchte heute eine Geschichte erzählen, die wirklich passiert ist. Und ich selber vor 23 Jahren in Amerika zum ersten Mal gehört habe. Es ist die Geschichte über John Newton. Ich habe Schwierigkeiten. Einschalten war's. Müssen wir so uns behelfen. Über diesen John Newton, der von 1725 bis 1807 lebte. Geboren wurde John Newton am 24. Juli 1725 in London, in England. Sein Vater war Kapitän zur See und deshalb war der Vater mehr ab als anwesend. Seine Mutter Elizabeth war eine stark im Glauben verwurzelte Frau, die einer Freikirche angehörte und die oft mit Tränen für ihren Sohn gebetet hat. In die Gemeinde dort kamen berühmte Leute, zum Beispiel der Liederdichter Isaac Watts, der verschiedene Lieder geschrieben hat. Jetzt geht er. Okay. Isaac Watts, der verschiedene Lieder geschrieben hat, die in englischen Liederbüchern zu finden ist. Die Mutter von John Newton hat ihm auch Latein beigebracht. Sie erzählte ihm auch die biblischen Geschichten. Sie ließ ihn Bibelverse auswendig lernen. Aber sie starb an Tuberkulose wenige Tage, bevor John Newton 7 Jahre alt wurde. John war nicht bei ihr, als sie starb, sondern die Mutter war bei einer Freundin in Chatham. Innerhalb weniger Wochen, nachdem sein Vater von einer Seereise heimkam, heiratete er, und so bekam John Newton eine Stiefmutter, aber das ging nicht gut. John Newton hat nur insgesamt 2 Jahre die Schule besucht und er wurde dann sehr früh mit seinem Vater auf einem Schiff mit auf See genommen und hat ihn auf den Seereisen begleitet. Aber es ist nie ein Vertrauensverhältnis zwischen John Newton und seinem Vater entstanden. Deshalb dachte sein Vater daran, ihn bei einem Freund in Jamaika in Stellung zu bringen für die nächsten 5 Jahre. Aber der inzwischen 17-jährige John hat da nicht mitgemacht. Eines Tages war John Newton vor Venedig und er hatte einen Traum. Er befand sich gerade vor der Küste von Venedig, als ihm eine Gestalt erschien und ihm einen Ring gab. Sie sagte ihm, er solle gut auf diesen Ring aufpassen. Behütete er den Ring, dann würde sein Leben in guten Bahnen verlaufen. Aber er musste ihn behüten, diesen Ring. Die Gestalt verschwand und eine andere Gestalt tauchte auf und machte sich über den Ring lustig. Der Ring ist reine Zeitverschwendung, darum musst du dich überhaupt nicht kümmern. Ein Juden ließ sich dazu verleiden, diesen Ring ins Meer zu werfen. Und da tauchte die erste Gestalt wieder auf, hat den Ring aus dem Grund des Meeres hervorgefischt und zeigte ihm diesen Ring. Newton streckte seine Hand aus, um nach dem Ring zu greifen, aber die Gestalt sagte, nein, ich kann ihn dir nicht anvertrauen. Doch zu der Zeit, wo du ihn brauchen wirst, da wirst du ihn bekommen und alles, was er enthält, wird dir zur Verfügung stehen. Newton dachte zuerst nicht weiter über diesen Traum nach, wo Venedig in Flammen stand. Er hat nur später das Gleichnis für sein Leben darin erkannt. Er hatte von seiner Mutter den wertvollen Ring des Evangeliums anvertraut bekommen. Und Newton hat ihn leichtfertig weggeworfen. Er wurde zum zügellosen, unmoralischen, gotteslästerlichen Seemann. Nicht wie die anderen, sondern schlimmer als die anderen. Und erst viel später in seinem Leben gab Gott ihm diesen Ring zurück. So kam Newton mit auf ein Handelsschiff und er beschloss, eines Tages zu der Familie mal zu gehen, wo seine Mutter gestorben ist, nämlich nach Chatham, zur Familie Catlett. Und dort gab es eine Tochter, Mary, die war 14 Jahre alt zu diesem Zeitpunkt. Und als John diese Mary sah, verliebte er sich unsterblich, Hals über Kopf in sie. Die Familie hatte keine Ahnung, aber er trieb sich wochenlang in Chatham herum, hat gestohlen, um seinen Lebensunterhalt zu bekommen und wurde dabei erwischt. Er musste als Matrose auf ein Kriegsschiff mit 300 Mann Besatzung. Und aufgrund seiner Begabung, die John Newton bereits hatte, als tüchtiger Seemann, wurde er schnell zum Fähnrich auf See befördert. Aber immer mehr warf er seine christliche Erziehung über Bord. Er hat auf dem Buch, das haben viele gemacht, gelesen, und er hat dieses Buch in die Hand bekommen, Characteristics of Man, Manners and Opinions. Und dieses Buch war ein sehr gottloses Buch und es führte ihn immer weiter weg vom Glauben. Er rechtfertigte geradezu sein unmoralisches Leben mit diesem Buch. Er dachte, es sei ganz angenehm, nicht an Gott zu glauben. Und so hat er sein Leben geführt. Er wurde nicht nur ein Gotteslästerer, sondern er wurde einer der Schlimmsten. Er brachte andere weg von ihrem christlichen Glauben. Als Fähnrich ging er an Land, um frisches Wasser zu besorgen. Er floh nach Plymouth, wurde dort gefasst und in Ketten zurückgeführt auf das Schiff. Er wurde öffentlich ausgepeitscht mit 39 Peitschenhieben, mit so einer Peitsche, wo Knoten drin gemacht wurden. Und dabei hätte er umkommen können. Das war damals eine übliche Strafe und viele sind daran gestorben. John Newton erholte sich nur langsam von den Peitschenhieben, die er bekam. Und er musste weiter auf dem Schiff dienen. Und er hat abwechselnd daran gedacht, entweder seinem Leben ein Ende zu setzen oder den Captain des Schiffes zu ermorden. Schließlich kam er in Madeira an und wechselte dort auf ein Handelsschiff. Dieses Handelsschiff fuhr weiter nach Afrika, nach Sierra Leone. Und dieses Handelsschiff brachte Güter dorthin und sie kauften dafür Sklaven ein. Er blieb auf einer Bananeninsel, auf diesen Plantain Islands, das ist vor Sierra Leone liegen die, da blieb er hängen. Zuerst als Angestellter bei einem weißen Mann, der dort als Händler fungierte. Man hat dort unter anderem Waffen und Kanonen verkauft und hat dafür Sklaven bekommen. Doch das ging nicht schnell genug. Bald gingen die Weißen selbst ins Landesinnere, um sich Sklaven zu holen. Und dabei geriet er aber an die Frau eines schwarzen Häuptlings. Und die hat den John Newton, wie einen Hund an Ketten gefesselt und auch draußen leben lassen. Und er konnte sich nur noch von Abfällen ernähren. Er war oft hungrig, so dass ihm andere Sklaven manchmal heimlich Essen zugeschoben haben. Und wenn er gar nichts mehr zu essen hatte, hat er Wurzeln ausgegraben, um überhaupt noch was zum Essen zu haben. Aber eines Tages fuhr ein Schiff an dieser westafrikanischen Küste vorbei und es war eigentlich schon vorbeigefahren an dieser Stelle. Da sah der Captain des Schiffes Rauchzeichen am Land und es war immer das Signal, dass ein weißer Händler dort irgendwelche Waren aufladen wollte. Und er ließ das Schiff, obwohl es schon vorbei war, aus einer Laune heraus nochmal umdrehen und kam ans Landesinnere. Er war ausgesandt von dem Vater von John Newton nach Afrika. Und wenn er John Newton irgendwo treffen sollte, dann sollte er ihn zurücklocken nach England. Er sollte ihm sagen, er würde ja ein Erbe bekommen. Und so hat dieser Mann, dieser Captain, den John Newton befreit. Er wurde befreit. Und es wurde Handel getrieben und war eine ganze Zeit lang dort unterwegs. Aber eines Tages auf dem Weg zurück von Westafrika in die Heimat gerieten sie in solch einen schlimmen Seesturm, dass sie dachten, es wäre alles aus. Das Schiff sollte nach einem langen Aufenthalt im tropischen Klima dringend repariert werden in England. Aber in jener Nacht zog solch ein fürchterlicher Sturm los. Er tobte so heftig und anhaltend, dass die Lebensmittelvorräte über Bord gespült wurden. Die Wellen schlugen in das Schiff. Es herrschte überall Chaos. Und gerade als Newton hochkam und an Deck ging, sah er, wie ein Matrose über die Reling gespült wurde und im Meer ertrank. Zuerst war er noch enthusiastisch. Da haben wir was zu erzählen bei einem Krug Wein, wenn wir zurückkommen. Aber das war ihm dann schnell vergangen, als er das Toben des Meeres sah. Und in dieser Situation erinnerte er sich an das, was er von seiner Mutter gelernt hat. Und an die Verse, an die Liederverse von Isaac Watts. Zum Beispiel, wenn der Herr uns nicht gnädig ist, sind wir alle verloren, heißt es da in einem Lied. Und so schrie dieser John Newton in jener Nacht innerlich hinaus, Herr, hab Erbarmen mit uns. Aber welches Erbarmen? Welche Gnade sollte ein Gott mit solch einem Schuft haben, wie dem John Newton, der gotteslästerliche Lieder sang und der den Captain umbringen wollte und der Sklaverei betrieb und was weiß ich noch alles. Aber in diesem Moment, als John Newton so zu Gott schrie, war es wie wenn Gott seine Hand ihm entgegenstreckt. Und John Newton schlug in diese Hand ein. Schließlich wurden sie errettet aus diesem Sturm, der etwa an dieser Stelle war, wo des Kreuzes, und kamen nach Love's Valley an. Und das Erste, was dort John Newton tat, er ging in eine Kirche und dankte Gott für die Rettung. Und dann ging er wieder nach Chatham, um Mary zu sehen. Er wollte sie heiraten, aber Mary traute ihm nicht. Und es vergingen noch 2 Jahre, bis sie heirateten. Aber zwischendurch musste ja John Newton was tun. Er ging zu Fuß von Chatham nach Liverpool. Und dort kam er wieder in Berührung mit einem Sklavenschiff. Und er wurde zum Offizier, zum Kapitän des Sklavenschiffs ernannt. Mit der Bekehrung von Newton bei dem Seesturm war noch nicht die tiefgreifende Wende in seinem Leben erfolgt. Es war bei ihm ein längerer Prozess. Er war noch etliche Male unterwegs nach Westafrika, um als Captain eines Sklavenschiffes nun selbst Sklavenhandel zu betreiben. Er kannte sich immerhin damit aus. Und wie so ein Sklavenschiff aussah, das sieht man hier. Da sind die Sklaven unter Deck angekettet, zum Teil liegen geblieben, mit Gewalt geholt worden und da eingepfercht gewesen in diesem Schiff. Es wurde ein sogenannter Dreieckshandel betrieben. Güter wurden nach Afrika transportiert. Man hat Kanonen dort abgeliefert. 4 Männer gab es für eine Kanone. Sie konnten Metall- und Schmiedearbeiten machen. Sie bezahlten mit Sklaven, diese schwarzen Leute. Und viele starben unterwegs. Die Bedingungen waren haarsträubend. Vorgeschrieben war 40 Zentimeter Platz. Das hat man auf 25 Zentimeter reduziert. Sie lagen wie die Teelöffel unten im Schiff wochenlang, um nach Europa, nach Amerika gebracht zu werden. Dann fuhr das Schiff mit den Sklaven nach Amerika. In Amerika wurden die Sklaven ausgeladen. Sie kriegten Goldbarren dafür. Für die Goldbarren wurden Waren gekauft. Und dann fuhr man mit den Waren wieder zurück nach Europa. Und in diesem Dreieck funktionierte dieser Handel. John Juden war insgesamt 3-mal unterwegs. 1 Million Pfund kostete ein Turn rum. Aber 300.000 Pfund Gewinn hat man gemacht. Also eine ganz schöne Gewinnmarge. Übrigens, wer damals Geld übrig hatte, der hat sein Geld in gewisse Fonds angelegt. Also wie wir heute Aktienfonds und so. Und die hat man in den Sklavenhandel investiert. Das war die gewinnbringendste Geldanlage in Europa und in Amerika. Sobald man Geld übrig hatte, hat man also in den Sklavenhandel investiert. Und es war schon schlimm, wie man diese Kolonien ausbeutete. Wie die Sklaven auch auf den Plantagen, auf den Zuckerrohrplantagen arbeiten mussten, damit die Europäer und Amerikaner Zucker bekamen von den Zuckerrohrplantagen. Und es wurde erkauft durch die Sklaverei. Es war unbarmherzig, es war schlimm, aber auch Christen haben schwarze Sklaven wie Tiere behandelt. Aber selbst auf dem Schiff, wo er unterwegs war als Kapitän, da hat John Juden, kam er doch immer wieder in Berührung, auch mit Christlichen. Zum Beispiel mit dem Buch von Thomas von Kempen, Nachfolge Christi. Das ist eins der bedeutendsten christlichen Erbauungsbücher, die es je gab auf unserem Erdball. Im 18. Jahrhundert war das sehr im Umlauf. Und es hat ihn nachdenklich gemacht. Dort auf den westindischen Inseln hat er entschiedene Christen angetroffen. Und er hat auf dem Schiff, obwohl er nur 2 Jahre Schulausbildung hatte, Griechisch und Hebräisch gelernt im Eigenstudium. Und er hat angefangen, in der Bibel trotzdem zu lesen. Und bevor er zum 4. Mal ausreisen konnte, bekam er einen Schlaganfall. Und das hat es wahrscheinlich verhindert, dass er weiter losgefahren ist, um im Sklavenhandel mitzumachen. John Juden versuchte sich dann als Prediger. Er war mit Menschen, mit Christen auch aus unterschiedlichen Ländern und aus unterschiedlichen Denominationen zusammengekommen. Auch mit den Methodisten zum Beispiel hat er George Whitfield öfter predigen hören, jenen bekannten methodistischen Evangelisten. Die Methodisten, die waren damals nicht gut angesehen in England. Die galten als die Sektierer und die Superfrommen und so weiter. Aber das hat ihn doch sehr geprägt. Und John Juden hat versucht, seine erste Predigt zu halten. Als man ihn fragte, bist du gut vorbereitet? Ja, ich bin blendend vorbereitet. Aber als er dann auf der Kanzel stand und seine Notizen da hatte und die runtergelesen hatte, war er nach ein paar Minuten zu Ende. Und er dachte, oh weia, nie mehr werden die mich predigen lassen. Es kam aber anders. John Juden, der hat versucht auch, eine theologische Ausbildung noch zu bekommen und angestellt zu werden, aber immer wieder haben die gesagt, nein, danke. Bis er schließlich irgendwo gepredigt hat, so als Laie, und ein Graf hat ihm zugehört und er hat mit dem Bischof geredet und hat dem Bischof zugeredet, dass er doch John Newton als Pfarrer ordiniert. Und so wurde er 1764 als Pfarrer ordiniert und wurde dort in Olney Pastor. Und es ist erstaunlich, welch ein warmherziger und liebevoller Pastor er wurde. Trotz seiner Vergangenheit und trotz dessen, was er alles getan hat. Und er zog durch seinen Ort, durch sein Dorf und sah die Frauen, wie sie an den Spinnrädern saßen und manchmal Melodien summten. Und er kam auf die Idee, ich könnte Lieder dichten. Und so hatte er jede Woche 2 bis 3 Tage dazu verwendet, um Lieder zu schreiben. Und es entstanden die berühmten Olney-Hymnen. Und er hat noch eins getan. Er hat seine Erlebnisse, die er bis dahin hatte, seine Tagebücher zu einem Buch zusammengeschrieben, das Leben des John Newton, authentische Geschichten aus seinem Leben. Und diese verbreiteten sich in Windeseile in England. Und so hatte er unter seiner Kanzel unter anderem die Tante von William Wilberforce gehabt. William Wilberforce war zu jener Zeit noch ein Junge, aber er war manchmal mitgenommen worden von seiner Tante, um die Predigt von John Newton zu hören. Und es gab unter seiner Verkündigung einen berühmten Dichter Englands, einen brillanten Dichter, der aber traurig und schwer depressiv war. 18 Monate haben die Newtons diesen Mann in ihren Haushalt aufgenommen. Und zusammen mit William Cowper hat John Newton viele Lieder geschrieben. Bis zu diesem Zeitpunkt hat man in der Kirche von England keine Choräle gekannt. Man hat nur Psalmen intoniert und die gesungen. Und in jener Zeit sind diese Olney-Hymnen entstanden. Choräle, würden wir heute sagen. Und die haben sich weit verbreitet. Das gibt's mehrere Bände davon. Und William Cowper war eben ein starker Unterstützer von John Newton. Und unter anderem ist dieses Lied entstanden. An einem Nachmittag hat er es wohl geschrieben, John Newton, das Lied, das am berühmtesten geworden ist. Der letzte Vers von diesem Lied heißt, wenn wir 10.000 Jahre sind in seiner Gnade, dann werden wir des Vergangenen nicht mehr gedenken oder so ähnlich. John Newton hat diese Strophe nie selber geschrieben. Die letzte Strophe bei John Newton hieß, die Erde wird sich bald wie Schnee auflösen, die Sonne aufhören zu scheinen. Doch Gott, der mich hier unten rief, wird ewig mein sein. Leider ging diese Strophe im 19. Jahrhundert verloren und wurde durch das Bekannte, wenn wir 10.000 Jahre dort gewesen sind, ersetzt. Soweit wir wissen, dichtete er es, wie gesagt, an einem Nachmittag. Und in England wurde dieses Lied seltsamerweise nicht berühmt. Aber es kam nach Amerika. Und es kam von Amerika nach Südamerika. Und die Südamerikaner haben eine Melodie dazu gemacht. Jene Melodie, die wir dann gleich singen werden und die so weltbekannt wurde. In den 60er Jahren wurde es zum Nationalhit, also 1960er Jahren in Amerika. Und wird seitdem bei fast jeder Beerdigung, bekannten christlichen Beerdigung oder überhaupt Beerdigungen, kommt es vor. Amazing Grace. Erstaunliche Gnade, die solch einen Schuft wie mich errettet hat. Und das Lied stammt von John Newton. Aber damit ist die Geschichte nicht zu Ende, sondern John Newton wurde nach seiner Zeit als Pastor in Olney nach St. Mary's Woolnoth in London berufen. Und Woolnoth, das war damals das Bankenviertel Englands. Auch heute ist es noch in diesem Bezirk, wo heute die großen Banken stehen. Und dort gab es einen Parlamentarier, der sich auch zu dieser Gemeinde hielt. Und als John Newton dort Prediger und Pastor war, da lebte er das, ist, dass Leute mit der Kutsche 50 bis 100 Meilen aus dem Umkreis kamen, um ihn predigen zu hören. Er hat sehr praktisch gepredigt, aber auch sehr eindringlich. Und er hat oft gegen den Sklavenhandel gewettert. Und einer, der unter seiner Kanzel war, war William Wilberforce, ein junger Parlamentarier. Der wurde in seinem Gewissen so getroffen von den Predigten, dass er eines Nachts heimlich wieder Nikodemus zum Haus von John Newton schlich. Er hat sich mehrmals umgeschaut, denn wenn damals ein Parlamentarier bei solch einem Mann persönlich in die Aussprache ging oder gar sich noch öffentlich als Christ bekannte, dann war seine Karriere gelaufen. Aber dieser William Wilberforce kam eines Nachts zu ihm und da hatten sie ernste Gespräche über Bekehrung und Glaube und über das Thema Sklavenhandel. Und so wurde dieser William Wilberforce heiß gemacht als Parlamentarier, dass er dafür eintritt, im Parlament von England die Sklaverei abzuschaffen. John Newton hat es selber nicht mehr erlebt. Er ist 1807 verstorben, mit 82 Jahren. Bis ins 82. Lebensjahr hinein hat John Newton gepredigt. Und als er im Sterben lag und jemand ihn besuchte, da sagte John Newton auf die Frage, wie es ihm gehe, sagte er: Ich erinnere mich nur an zwei Dinge, dass ich ein großer Sünder war und bin und dass Christus ein großartiger Retter ist. Und das ist das Erstaunliche, was wir von John Newton haben. Ich möchte nochmal den Überblick über sein Leben so geben, in den Stichpunkten. Ihr könnt es selber lesen, wie sein Leben so abgelaufen ist. Am 10. Mai, die Bekehrung, das hat er immer als Bekehrungsdatum ausgegeben, als er in jener stürmischen Nacht zu Gott geschrien hat, um Gnade geschrien hat. Und wo er, so hat er es immer ausgedrückt, in den Gnadenbund Gottes eingetreten ist. Und wo er dann zwar nicht schlagartig alles in seinem Leben verändert hat, es hat ja noch lange gedauert, von 1748 bis 1765, 17 Jahre, bis er schließlich Pfarrer war, ja. Und zwischendurch noch Kapitän auf dem Sklavereischiff. Er wurde dann berufen nach St. Mary's Woolnoth und war dort 27 Jahre, den Rest seines Lebens. Und kurz nachdem Newton verstorben ist, einige Monate nach seinem Tod, ist die Sklaverei in England abgeschafft worden. Und wenige Jahre später, auf dem Wiener Kongress 1815, wurde ein Artikel verfasst, der die Sklaverei weltweit ächtete. Und 1833 wurde Sklaverei im ganzen britischen Weltreich verboten. Aber es gibt auch heute noch Sklaven. Nicht nur Sexsklaven, da rede ich gar nicht drüber. Es gibt schätzungsweise 35 Millionen Sklaven heute noch in verschiedenen Ländern. Und was mit Prostitution und sonst was heute geschieht, das ist nochmal eine große Anzahl. Schlag vor, dass wir jetzt dieses Lied singen, und zwar diesen Text, und dazu müsste jetzt jemand weiterdrücken.
Wer will, kann aufstehen dazu.
Zum ersten anbieten oder sagen, es gibt eine wunderbare DVD, John Juden vom Sklavenhändler zum Verkündiger. So eine Art Dokumentation, wo ich so manches, vor allem auch die Bilder, rausgenommen habe. Aber da ist noch viel mehr drauf, das geht 1,5 Stunden oder so. Und dann gibt es in verschiedenen Büchern, zum Beispiel in diesem Buch von Beate und Winrich, Chefbuch, eine kurze Zusammenfassung auf 8 Seiten oder dergleichen. Was lernen wir aus dem? Ich möchte noch 5 Dinge, keine Sorge, es wird nicht lang, sind mehr oder weniger so 5 Sätze, so 5 Punkte, die mir wichtig geworden sind von diesem Leben. Das erste, das habe ich in keinem Bericht vorher gelesen oder gesehen, diese Vision über diesem brennenden Venedig und von dem Ring, ja, den John Juden da ins Meer geworfen hat. In dieser Vision hat Gott offensichtlich, als er noch nicht bekehrt war, zu ihm gesprochen, hat ihn hingewiesen auf eine künftige Lebensführung, hat ihm so eine Ahnung gegeben, wie sein Leben vielleicht laufen könnte. Und ich möchte euch ermutigen, auf Träume und auf Eingebungen zu achten, zu hören, es vielleicht aufzuschreiben, zu besprechen, drüber zu beten. Hat mir Gott vielleicht was zu sagen? Zweitens, Sehnsucht nach Heil und Geborgenheit. John Juden hat eins immer wieder zurückgezogen. Und er schrieb hinterher, rückblickend auf sein Leben, wo er in Afrika war und unterwegs war und ein gotteslästerliches Leben führte, es verging kein Tag, an dem ich nicht an Mary gedacht habe. Die Liebe hat ihn gezogen. Es gab sowas wie eine Sehnsucht in seinem Herzen. In Sprüchen gibt es ein Wort, das heißt, Gott hat Ewigkeit in unser Herz gelegt. Davon bin ich tief überzeugt, dass in jedem Menschenherzen von Deudenbach eine Sehnsucht nach Gott liegt. Die ist nur 100.000 Mal zugemauert und vergraben. Aber tief innen steckt die nach Heilwerden. Auch beim John Juden war es. Das Dritte, was mich hier fasziniert an dieser Geschichte ist, dass Gott solch ein Schuft wie ihn gerettet hat. Allein die Gnade. Er konnte es ja nicht mehr gut machen, was er verbrochen hat. Allein aus Gnade werden wir gerettet. Und wenn für solche Typen und für Paulus und für andere Mörder Hoffnung besteht, dann für die Leute in Deudenbach allemal. Das Dritte. Wir sehen trotz Bekehrung von John Juden in dem Sturm, kann man auch 17 Jahre noch dahin leben, in dem alten Muster. Und es ist nicht leicht, einen Lebensstil zu ändern, aber die Gnade, in diesen Gnadenbund einzutreten und sich darauf einzulassen, das macht was mit einem Menschen und es hat ihn schließlich doch verändert. Und noch eins, der Einfluss des Zeitgeistes. Die damals, ja, die Christen, da durften Schwarze noch nicht mal in die Kirchen gehen auf den Plantagen, der Sklaven. Die durften nicht in die Sonntagsschule, in Kindergottesdienst. So minderwertig hat man Sklaven behandelt. Und die Christen jener Zeit fanden das als richtig. Die waren Kinder ihrer Zeit und wir sind Kinder unserer Zeit. Und wie können wir uns schützen vor diesem Zeitgeist? Übrigens, was ich gelesen habe aus Epheser 2 am Anfang aus der Bibel, da steht, auch ihr wart einst tot durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gelebt habt, nach der Art dieser Welt unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist. Das ist der Zeitgeist. Das ist das einzige Mal in der Bibel, wo das Wort Zeitgeist vorkommt. Und wir müssen errettet werden von dem Zeitgeist. Der Zeitgeist jetzt ist Bequemlichkeit. Der Zeitgeist jetzt ist auch Ungerechtigkeit. Der Zeitgeist ist, dass so viele gefangen sind in Pornografie und Sexsucht und sonst was. Der Zeitgeist, da könnte ich noch viel dazu sagen, aber ich habe die Zeit nicht. Und das Fünfte, diese Abschaffung der Sklaverei, wie John Newton und William Wilberforce so maßgebliche Personen waren, die dazu beigetragen haben, in der Welt was zu verändern. Die Sklaverei, jedenfalls in dem ganz großen Rahmen, abzuschaffen. Wir wollen es nochmal Englisch singen jetzt. So richtig im Original.
Ja, vielen Dank, Günther. Ich denke, allein durch Gnade hat uns jetzt auch wieder mehr zu sagen, denn man kann machen oder man kann Mensch sein, wie man will. Gott hält uns die Hand entgegen und kann uns verändern. Der Hinweis jetzt noch auf nächste Woche. Wir haben wieder in der gleichen Serie, in dem gleichen Thema, Sola Scriptura, allein die Schrift, wo uns auch der Günter Guttmann die Predigt halten wird, auch wieder um 10.30 Uhr. Und ansonsten haben wir jetzt nachher noch den Gemeindekaffee. Da können wir uns dann noch ein wenig zusammenstellen, Kaffee trinken, uns unterhalten. Und ja, dann wünsche ich euch und Ihnen eine gesegnete Woche. Und der Günter wird dann noch mit uns beten und den Segen uns zusprechen.
Wir wollen jetzt beten. Herr Jesus, ich möchte dir von Herzen danken für diese Geschichte, die du mit diesem Menschen gehabt hast. Und ich möchte dir danken für die vielen Geschichten deiner Gnade, wie Verbrecher, wie Gottlose, wie normale Sünder in Anführungszeichen zu dir zurückfanden. Ich möchte dir danken, dass es nicht durch unsere Werkgerechtigkeit geschieht, sondern durch deine Gnade. Herr, ich möchte dich gleichzeitig bitten für die Menschen, die heute noch in Sklaverei irgendeiner Art stecken, Herr, dass du Befreiung schenkst, dass du in der Politik hilfst, das zu ändern. Ich möchte dich bitten, dass du Einsicht wirkst bei denen, die was ändern können. Ich möchte dich bitten, dass Menschen die Freiheit erleben und diese Freiheit nicht missbrauchen. Ich möchte dich bitten für die vielen Menschen, die in der Porno- und Sexindustrie verkettet und behaftet sind und für die vielen Abhängigen, deren Leben davon so geprägt und gezeichnet ist und so unfrei. Ich möchte dich bitten, dass sie den Mut haben, in dein Licht zu kommen. Bitte ich auch für den Einsatz der APIs dort in Stuttgart, Herr, in der Stadt, wo so viel Prostitution ist, dass du Gelingen gibst und dass Menschen, die willig sind, herauszukommen, auch herausfinden. Herr Jesus, wir möchten dich bitten für die Kinder, denen wir das Evangelium anvertrauen wie einen kostbaren Ring, dass sie den nicht wegwerfen, sondern dass sie den bewahren und dass ihr Leben gelingt in deinen Bahnen. Und dass sie nicht erst die Wege des Leids gehen müssen wie John Newton, sondern dass sie auf dem Weg mit dir unterwegs sind. Hilf du allen Eltern in der Erziehung ihrer Kinder, ob im Kinderalter oder im Teenageralter sie sind. Herr, wir möchten dich bitten für alle Lehrer und Lehrerinnen, für alle Erzieher und Pädagogen, dass sie ihren Dienst gewissenhaft tun und zum Wohl der Kinder und dass sie sich nach besten Kräften einsetzen. Wir bitten dich für die, die angefangen haben zu arbeiten von den Jugendlichen, dass sie das durchziehen und dass du sie viel lernen lässt dabei. Herr, und wir kommen zu dir in dem Gebet, das du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.